Was ein Glück, dass der Mose keinen Feuerlöscher dabei hatte. Ja, um diese Stelle soll es heute Morgen gehen. Gott redet mit Mose, aber zunächst möchte ich trotzdem noch so ein paar einführende Worte sagen zu den Ich-Bin-Worten. Wir haben uns so im Vorbereitungskreis mit den Predigern und Gottesdienstleitern darüber unterhalten, worüber man mal eine Predigtreihe machen könnte. Und wir sind bei diesen Texten ja hauptsächlich des Neuen Testamentes, daraus sind sie uns wahrscheinlich auch am bewusstesten hängen geblieben und haben gesagt, damit können wir uns doch mal beschäftigen. Diese Ich-Bin-Worte Jesu, ich bin der Weinstock, ich bin das Licht der Welt, der gute Hirte, die Tür, das Brot des Lebens. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Aussagen, mit denen Jesus sich vorstellt und mit denen er auch seine messianische Sendung oder Berufung den Menschen deutlich macht. Ich bin. Und offensichtlich hat das für die Menschen damals auch eine besondere Bedeutung gehabt. Ein zentrales Wort, was jetzt vielleicht uns gar nicht so erstrangig im Bewusstsein ist bei den Ich-Bin-Worten, aus dem Markus-Evangelium, als Jesus vor dem Hohen Rat steht und er gefragt wird, bist du Christus, bist du der Messias? Und dann sagt Jesus auch, ich bin's. Das ist seine einzige Antwort darauf und das hat seine Verurteilung, seine endgültige Verhaftung dann zur Folge. Diese Aussage, die ihn aus, ja, auch zu Recht und aus Sicht seiner Ankläger identifiziert mit Gott, mit dem alttestamentlichen Gott, vor dem die Juden ja so eine große Ehrfurcht hatten. Auch im Alten Testament finden wir eine ganze Reihe Ich-Bin-Worte, auf die können wir letztlich gar nicht alle eingehen, weil es sehr viele sind. Jesaja hat auch manche Aussage dazu gemacht und immer wieder geht es eigentlich in diesen ganzen Worten darum, dass Gott sich als derjenige offenbart, der bei seinem Volk ist, der seinem Volk Heil schenkt, der sein Volk erlösen will. Gott als derjenige, der da ist bei seinem Volk. Und vielleicht die zentralste Stelle, die in dem Zusammenhang uns auch immer wieder einfällt oder die immer wieder genannt wird, das ist eben diese Begegnung Gottes im Dornbusch mit Mose, wo Gott sich mit diesen Worten auch vorstellt. Ich möchte einige Verse aus diesem Kapitel lesen, 2. Mose 3, wer vielleicht mitlesen möchte. Ich beginne bei Vers 1 zunächst. Mose hütete die Herde seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er die Tiere durch die Wüste und kam zum Horeb, dem Berg Gottes. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, die aus einem Dornbusch schlug. Mose sah, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht verbrannte. Das ist ja seltsam, sagte er zu sich selbst. Warum verbrennt dieser Busch nicht? Das muss ich mir näher anschauen. Als der Herr sah, dass Mose herankam, um es genauer zu betrachten, rief er ihn aus dem Busch heraus. Mose, Mose, hier bin ich, antwortete Mose. Komm nicht näher, befahl ihm Gott. Zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Als Mose das hörte, verhüllte er sein Gesicht, denn er hatte Angst, Gott anzuschauen. Dann kommt diese Berufungsgeschichte, der Auftrag, dass Gott sein Volk hat leiden sehen und dass er Mose senden möchte. Und dann geht das Gespräch zwischen Mose und Gott dann so weiter, Vers 13. Aber Mose wandte ein, wenn ich zu den Israeliten gehe und ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch gesandt und sie mich dann fragen, ja, wie heißt er denn? Was soll ich ihnen dann antworten? Gott entgegnete, ich bin, der ich immer bin. Sag ihnen einfach, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und er fügte hinzu, sag ihnen, der Herr, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name für alle Zeiten. Soweit zunächst mal dieser Text. Eine Geschichte, die uns ja vertraut ist und diese Aussage, so wie Gott sich hier vorstellt, ist sicherlich dann auch immer wieder ja, eine spannende und vielleicht auch ganz gar nicht so eingängliche Antwort, die Mose hier im Endeffekt bekommt, der Name Gottes, ich bin, der ich bin. Oder ich werde sein, der ich sein werde. Auch das ist möglich. Oder in der Septuaginta heißt es dann, ich bin der Seiende. Also die Übersetzer haben sich da die unterschiedlichsten Dinge ausgedacht, wie man das vernünftig in Worte fassen kann, was Gott hier aussagt. Oder dass die Neues Leben-Übersetzung, ich bin, der ich immer bin. Also es wird hier ausgedrückt, dass Gott einfach unendlich ist, dass er immer lebt, immer da ist, so wie wir das in diesem Hebräervers eben auch schon gehört haben, dass er gestern war, dass er heute ist und dass er in Zukunft sein wird, und zwar immer der Gleiche. Mose begegnet diesem brennenden Dornbusch, begegnet Gott in einer großen Ehrfurcht. Er zieht seine Schuhe aus, er bedeckt sein Haupt, einfach weil er Gott nicht anschauen will. Da kommt eine große Ehrfurcht in dieser Begegnung mit Gott zum Ausdruck in diesem Text. Es ist etwas Heiliges, es ist etwas Besonderes, was hier passiert. Etwas, was nicht alltäglich ist. Gott begegnet den Menschen. Auf diese ganze Rahmengeschichte, die Berufung des Mose, möchte ich jetzt eigentlich gar nicht eingehen. Das würde sicher zu weit führen. Aber Gott stellt sich dann eben mit diesem Begriff vor, dieses sogenannte Tetragramm, Yahweh, ich bin, der ich bin, oder ich werde sein, der ich sein werde, so wird es in aller Regel wiedergegeben. Das ist der Name Gottes, und am Ende heißt es ja in diesem Text, so soll ich genannt werden zu allen Zeiten. So stellt sich Gott dem Mose hier vor. Der immer ist, ohne Veränderung, ohne dass da ein Einfluss von außen auf ihn sein könnte. Yahweh, der immer ist. Die Juden, wir merken das an Mose hier, hatten große Ehrfurcht, auch vor diesem Namen Gottes, den ich jetzt hier so leichtfertig ausspreche. Bei den Juden war das nicht so. Die haben sich gescheut, diesen Namen auszusprechen. Sie haben dann oft gesagt, ja, sie haben einfach von dem Namen Gottes gesprochen. Sie haben von dem Ewigen gesprochen oder einfach von dem Herrn. Auch Jesus im Neuen Testament oder die Jünger sagen das immer wieder, der Kyrios, der Herr. Yahweh hat man sich in der Regel nicht getraut zu sagen. Da war einfach die Ehrfurcht so groß. Dieses Ich bin, der ich bin, das wollte man so nicht aussprechen. Da war eine große Scheu davor. Und wenn man das so im Hinterkopf hat, dann wird vielleicht besonders deutlich, dass Jesus oder wenn Jesus dann einfach so diese Antwort gibt, ich bin's, ich bin dieser Christus, der verheißene Messias, was das in den Menschen ausgelöst haben mag und warum sie so extrem reagiert haben darauf. Was maßt sich dieser Mensch an? Er will derjenige sein, von dem wir nicht einmal den Namen in den Mund nehmen. Und das hat sicher Widerstand hervorgerufen. Yahweh, ich bin, der ich immer bin oder der ich immer gewesen bin. Jesus gebraucht diese Bibelstelle auch einmal, diese Geschichte vom brennenden Dornbusch in der Argumentation mit den Sadduzäern. Auch das finde ich sehr interessant, einfach um die Auferstehung zu beweisen. Die Sadduzäer glaubten ja nicht an die Auferstehung. Und Jesus nutzt diese Begegnung zwischen Mose und Gott, wo Gott sagt, ich bin, der ich bin. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und Jesus sagt, Gott ist der lebendige Gott. Gott ist ein Gott des Lebens und der Lebenden. Also wenn er ein Gott Abrahams ist, dann ist er ein Gott dieses Lebenden Abrahams und Isaaks und Jakobs. Das ist so die Argumentation, die Jesus aufbaut, um zu sagen, dieser Ich Bin, der ewig ist, das ist auch derjenige, der den Menschen Leben und ewiges Leben schenkt. Das ist für ihn die Argumentation. Und wenn Gott damals ein Gott Abrahams war, er sagt ja hier nicht, ich war der Gott Abrahams, sondern ich bin der Gott Abrahams, dann ist das für Jesus offensichtlich ganz eindeutig, dass der allgegenwärtig und zu jeder Zeit existierende Gott auch zu jedem Zeitpunkt ein Gott Abrahams ist und Isaaks und Jakobs. Und da kommen wir mit unserer Vorstellung sicherlich auch schon irgendwie an Grenzen heran. Aber Jesus belegt gerade mit dieser Stelle die Auferstehung von den Toten, die Kraft Gottes, uns Menschen Leben zu geben. Man könnte das sicher im Alten Testament auch noch auf manche Stelle hinweisen, dass Gott, in den Psalmen lesen wir das immer wieder, dass Gott immer derselbe ist, seine Jahre enden nicht. Wer hat es gewirkt und getan, der die Generationen ruft von Anbeginn? Ich, der Herr, ich bin der Erste und bin bei den Letzten, bin ich und bei den Letzten bin ich derselbe. Gott ist immer derselbe. Also das sind so Formulierungen, die wir im Alten Testament einfach oft finden. Ich bin zu allen Zeiten. So präsentiert sich uns Gott. Und ich glaube, wenn wir das mal so ein bisschen auf uns wirken lassen, was das bedeuten mag, auch für uns, dann steckt auch in dieser Geschichte, stecken so Dinge drin, die wir uns auch für unser Leben ja, hinter die Ohren schreiben können. Wenn das so ist, wenn Gott der Ewige ist, wenn er von jeher war und wenn er auch immer sein wird, dann steckt da eine ganz große Zuverlässigkeit dahinter. Dann ist das etwas, worauf ich mich verlassen kann. Gott ist da. Bedingungslos, Gott ist da. Da mag die Not groß oder klein sein, da mag die Freude groß oder klein sein. Wir können uns darauf verlassen. Gott ist da, er steht zuverlässig zu seinen Verheißungen, die er uns gegeben hat. Und wir merken in solchen Aussagen auch, dass Gott auf der einen Seite da ist und uns segnen will, aber auf der anderen Seite merken wir, dass er doch auch unverfügbar ist, dass er irgendwie ja doch der ganz andere ist als wir. Gott ist in seinem Wesen, in seiner Art da, aber letztlich nicht so, wie wir uns das vorstellen, wie wir uns das wünschen oder erträumen, sondern Gott ist Gott, einfach der ganz andere, der feststeht. Nicht wie ich das will, sondern Gott ist einfach er selbst, unverrückbar. Gott ist unbegrenzt. Er ist einfach da. Nichts kann ihm ein Ende setzen. Da gibt es keine Grenze der Zeit, des Raumes. Gott ist da. Und deswegen ist die Argumentation Jesu, dass er damit auch ja, von der Auferstehung der Toten spricht, sicher sehr, sehr angebracht. Der, der ewig ist, der ich bin, er schafft das Leben. Was mich an diesem Text oder an dieser Vorstellung Gottes, wenn ich ehrlich bin, am meisten bewegt, ist letztlich der Nachsatz. Ich bin, der ich immer bin. Und dann verknüpft er diesen Namen, Yahweh, ja mit etwas ganz anderem. Mit Menschen, die schwach sind, die endlich sind. Ich bin, der ich bin, von aller Ewigkeit her. Ich bin der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs. Und so soll ich genannt werden, alle Tage. Ich finde das hochinteressant, dass hier so diese Spannung drin ist. Auf der einen Seite der unendliche, der ewige Gott, der in dieser Formulierung so, ja, so unergründlich letztlich ist. Und auf der anderen Seite bindet sich dieser große Name an Menschen, an Fleisch und Blut, an Menschen, die genauso ja, schwach letztlich gewesen sind, wie wir das sind in unserer Existenz. Und das ist für Gott auch ganz selbstverständlich, offensichtlich. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und ich habe da gestern so ein bisschen drüber nachgedacht, naja, was waren denn das für Menschen? Was hat diese Menschen denn charakterisiert? Haben die irgendwas Besonderes geleistet, dass Gott die jetzt so mit seinem Namen verknüpft? Sie waren die Erzväter. Abraham war der Erste, der eine große Verheißung von Gott gekriegt hatte und ja, eine Berufung zu leben hatte, die Verheißung des Landes und der großen Nation, die aus ihm werden sollte. Und seine Söhne und Enkel, da ging das dann sicher weiter. Das ging von Gott aus, aber die Menschen selber, Abraham, wenn wir so die Geschichte so Revue passieren lassen, was da passiert ist, er hat diese Berufung bekommen. Abraham war einer, von dem es immer wieder gesagt wird, dass er die Nähe Gottes gesucht hat, dass er Altäre gebaut hat, Gott angebetet hat, ihm Opfer gebracht hat. Ist sicher ein Kennzeichen Abrahams, was ein Vorbild für uns sein kann, dass wir mit diesem ewigen Gott so leben können. Etwas ganz Wichtiges in Abrahams Leben ist sicher etwas, dass er von Gott Vergebung empfangen hatte, als er seine Frau verraten hat, als er an Gott gezweifelt hat. Da gab es manche Situationen in seinem Leben, die ihn gar nicht so glanzvoll haben dastehen lassen, wo wir einfach sagen, der Yahweh, dieser ewige Gott, der Gott Abrahams, das ist der Gott auch eines Versagers. Das ist nicht nur dieser große Glaubensheld, den man da vielleicht vor Augen hat, sondern einer wie du und ich, der seine Stärken und vor allem auch seine Schwächen hatte und der von der Treue und von der Vergebung Gottes abhängig war. Der Isaak, vielleicht wird es an diesem Beispiel noch bezeichnender, noch dramatischer, wenn man diese Geschichte so liest, da kann man eigentlich nur staunen über die Treue Gottes, wie die Treue Gottes einen Menschen in seiner Existenz mit seiner ganzen Familie festhält. Da ist so manches gewesen, so manches schiefgelaufen in der Familie, in dem Miteinander, und Gott ist treu. Die Kinder Jakob und Esau, dieser Streit, dieser Familienzwist und die Ungerechtigkeit und die unterschiedlich verteilte Liebe der Eltern zu den Kindern, da lag rein menschlich eine ganze Menge Spannung drin. Und das alles bringt Gott irgendwie zu einem guten Ende und er zeigt seine Treue darin. Und ich denke, das Gleiche, was Abraham erlebt hat, hat auch Isaak erlebt, dass Gott derjenige ist, der vergibt und der einfach seine Treue zeigt. Da sehe ich ganz stark die Parallele. Und auch bei dem Jakob im Endeffekt, der dann schon in seinem Namen vorgegeben, ja letztlich derjenige ist, der die ganze Welt zunächst mal betrogen hat und übers Ohr gehauen hat und sicher nicht immer ein einfacher Zeitgenosse gewesen ist. Mit solchen Menschen verbindet Gott seinen heiligen, seinen ewigen Namen. Gott ist ein ewiger, ein heiliger Gott, aber er ist es für uns. Er ist es für schwache Menschen, die Hilfe, die Erlösung und die Vergebung brauchen. Und das finde ich besonders bemerkenswert, dass Gott sich da von vornherein dazu stellt. Und dann gewinnt auch diese Aussage der Ich-Bin-Worte, auf die wir dann in den nächsten Gottesdiensten schauen werden, sicherlich nochmal eine ganz, oder von vornherein diese Bedeutung auch, dass in diesen Ich-Bin-Worten immer der Erlösungswille Gottes zum Ausdruck kommt. Er macht uns deutlich, dass er uns Menschen will, dass er uns ein Angebot macht und dass seine Liebe und seine Vergebung uns erreichen will. Das ist letztlich das, was immer wieder zum Ausdruck kommt, die große Botschaft der Bibel. Gott reicht uns seine Hand und wir dürfen mit ihm leben und auf ihn vertrauen. Gott ist der Große, der Heilige. Vielleicht erscheint er uns manchmal als der unnahbare Gott, so ganz anders als wir. Aber in Christus reicht er uns seine Hand. Und wir dürfen seine Vergebung und seine Nähe da wirklich erfahren. Ergreifen wir diese Hand, nutzen das in unserem Leben, in unserem Alltag, indem wir zu ihm kommen und unser Leben wirklich bewusst mit ihm leben, ihm immer wieder im Gebet anvertrauen und dass wir dann auch einfach sagen können, ja, dieser Ich Bin, der Ich Bin, dieser Allmächtige, dieser ewige Gott, der ist Teil meines Lebens. Das wünsche ich uns allen immer wieder. Amen.